Hallo Thomas.
Ja, hallo Mario, grüß dich.
Vielen Dank, dass es geklappt hat zum zweiten Teil.
Gerne.
Und wir steigen direkt ein, würde ich sagen.
Ja.
Diesmal geht es um das Thema Big Data, Alphabet, Tesla und Co. sowie Deutschlands Rolle. Daten als der neue Rohstoff. Ist Deutschland schon abgehängt und wo geht es im Automobilbereich hin? Stichwort auch gleich Daten als neuer Rohstoff. Unternehmen sammeln durch die teils sehr breite Diversifizierung Daten in fast allen Datenbereichen. Wo geht der Weg für Unternehmen wie Alphabet, Alibaba, Facebook und Co. deiner Meinung nach hin?
Ja, sie dringen immer stärker in weitere Bereiche eben ein, weil sich eben alle Industriebereiche und Gesellschaften digitalisieren. Corona und diese Pandemie ist jetzt sozusagen ein echter Brandbeschleuniger, ein Katalysator von dem Ganzen. Und diese großen Plattformökonomie profitieren natürlich davon, weil sie bereits sehr viele Kundenbeziehungen haben, weil sie auch alles digitalisiert haben, weil sie von ihrer DNA von Beginn an digital unterwegs sind. Das heißt, sie kommen nicht aus einer analogen Welt wie viele, viele Banken durch ihre Filialen oder die Automobilindustrie, durch ihre Fertigungstechnologie die dann jetzt mühsam versuchen müssen zu digitalisieren. Sie kommen eben komplett aus der Digitalisierung und jeder, der jetzt stärker digitalisiert, das Ganze gedeiht dann zum Vorteil dieser Unternehmen, weil sie sich dann besser auch vernetzen können dann und da aus den Daten wiederum mehr ziehen könnten, weil sie dafür auch bereits die entsprechenden Algorithmen haben.
Ja, spannend an der Stelle finde ich dann tatsächlich nochmal den Zugang zu den Daten, weil ich hatte mir hier mal ein paar Beispiele notiert, zum Beispiel am Beispiel Versicherung. Wenn eine Suchmaschine wie Google schon vorher weiß, wo nach speziellen Risiken gesucht wird und so weiter, dann kann diese Suchmaschine ja viel besser Risikoprofile erstellen und ist im Bereich Versicherungsmathematik dann auch oder Statistik deutlich besser als Unternehmen, die diese Daten nicht haben.
Ja, das ist richtig und das ist auch falsch. Also Google hat beispielsweise vor längerer Zeit schon mal im Bereich Influenza, also Grippeviren, dort Systeme angeboten, quasi wie diese Google Trends thematisch dann. Und man hat dann aber festgestellt, dass dann Google da ganz schön daneben lag, dass viele eben, dass diese Suchen auch ja, mehr oder weniger auf falsche Rückschlüsse dann ziehen dann, dass sich also dahinter auch so eine Art self-fulfilling prophecy bezieht dann. Das ist das eine. Das andere ist zum Beispiel auch, was du angesprochen hast jetzt von Google und die Suche im Versicherungsbereich. Es wurde immer wieder gemunkelt, dass Google zum Beispiel in Deutschland einen eigenen Versicherungsbroker lanciert, dann, weil sie ja quasi diese Kundenschnittstelle haben. Es ist aber interessanterweise so, dass Google eigentlich über diese Werbeklicks mehr Geld verdient als die angehängten Broker dann, die dann aus den Abschlüssen versuchen, Geld zu verdienen. Also sie machen sich da die Hände nicht schmutzig und bleiben da an der Stelle bei ihrem Geschäft immer so, dass sie quasi versuchen, auch das Maximale zu monetarisieren. Deshalb kürzlich gab es da auch eine Meldung oder tiefere Einblicke, dass Google beispielsweise keine eigene Bank plant, Bankdienstleistungen schon, aber dass es nach wie vor lukrativer ist, den Banken quasi Software zu verkaufen und Dienste zu verkaufen, als sie quasi komplett zu disruptieren.
Du meinst dann, man muss also nicht Angst vor zu großer Diversifizierung haben, weil Google lieber in den Kernbereichen bleibt, um die Margen hochzuhalten.
Ja, vielleicht könnte man es so despektierlich ein bisschen sagen, dann vielleicht so wie früher es quasi die Indianer gegeben hat, die man in Reservaten hält oder wie heute bestimmte Bio-Labels dann aufkommen, so als auch als Placebo-Effekt und wo man Gebäude unter Denkmalschutz stellt und Weltkulturerbe und rechts daneben zwei neue nichtssagende Betonklötze hochzieht. Vielleicht ist das die Welt, dass die großen Tech-Konzerne dann quasi noch selber definieren, wen sie überleben lassen und in welchem Rahmen sie diese Unternehmen überleben lassen. Dann, wir sehen das ja sehr schön am Bereich Finanzdienstleistungen, ob das jetzt eine PayPal ist, ob das eine Amazon ist, die jetzt kreditkartenseitig und kreditmäßig beispielsweise mit Goldman Sachs etwas macht, Apple, die mit Goldman Sachs eine Kreditkarte lanciert hat. Also wo man sieht, wie die Grenzen da verschwimmen. Dass die Finanzinstitute dann so ein Stück weit zu Helfershelfern dort verkommen und ihnen eben noch ein gewisses Reservat dann eben bleibt. Und die Tech-Konzerne versuchen der Regulierung ein bisschen dazu zu umschiffen und nicht zu tief in die Regulierung reinzugehen, also vorsichtig zu sein, eine komplette Bank zu sein, Stichwort auch Facebook und ihre Kryptowährung Libra, und eben zu versuchen, wo können sie mit ihren Kunden dann gut monetarisieren, gute Profite erzielen und die Banken im Hintergrund quasi als Abwicklungseinheit noch zu belassen. Hm.
Interessant, dass du an der Stelle auch nochmal den Banking-Sektor ansprichst, weil im Endeffekt ist es ja so, man versucht ja zumindest ein bisschen zu bündeln, an wen man jetzt die sage ich jetzt mal, sehr gefährlichen Daten gibt, sensible Daten gibt. Und wenn man einem Unternehmen wie Google oder halt auch seiner eigenen Bank oder auch Apple eh schon sehr sensible Daten gegeben hat und dieser Service dann weitere Services in Zukunft anbietet, wo auch wieder Daten gebraucht werden, dann ist die Einstiegsbarriere ja deutlich geringer, beziehungsweise sagt man sich wahrscheinlich, warum soll ich diese Daten jetzt noch einem anderen Unternehmen zur Verfügung stellen, wenn dieses andere Unternehmen eh schon alles von mir hat. Aber an der Stelle würdest du dann sagen, siehst du eher nicht, dass Google und Co. selbst diese Services anbieten, sondern dass eher starke Allianzen entstehen mit anderen Unternehmen, richtig?
Ja, ich denke, sie werden sehr opportunistisch entscheiden und das sieht man ja auf den Roadmaps der großen Digitalkonzerne, wo sie ihre Aktivitäten verstärken, wo sie viel Potenzial sehen. Typisches Beispiel jetzt auch der ganze Bereich Healthcare, also medizinische Dienstleistungen, Unterstützung, wie wir jetzt durch das Thema Tracking, Corona-App und so weiter sehen. Das ist natürlich Wasser auf die Mühlen von Apple, Amazon und auch Google dort. Das ist sicher ein sehr, sehr großer Markt dann. Und so werden sich die Konzerne dort eben jeweils anschauen, wo können sie wie tief quasi einsteigen und welche Dienste anbieten.
Alles klar. Damit hat sich die zweite Frage in dem Bereich von mir eigentlich auch schon fast erledigt. Die wäre gewesen, sehen wir bald die Amazon und die Alphabet Krankenversicherung oder die Apple Bank? Und an der Stelle fällt die Antwort dann relativ leicht. Und zwar sehen wir wahrscheinlich nicht die Apple Bank, aber wir sehen Apple mit einer sehr starken Bank zusammenarbeiten.
Das ja. Und vielleicht muss man auch die Themen dann, die du jetzt eben angesprochen hast, wie Bank, komplett neu definieren. Wir sehen das jetzt aktuell in der Corona-Pandemie auch in Deutschland, nachdem viele Filialen während dieser Zeit zugemacht haben, auch bei Volksbanken und Sparkassen, die immer so auf ihr Filialnetz erpicht waren und jetzt auf einmal im Zuge der Corona-Pandemie dies als in Anführungszeichen Entschuldigung nehmen und die Filialen in der Folge gar nicht mehr aufmachen. Das heißt, Corona wird zu einem massiven Filialsterben dort auf der Bankseite auch führen. Und vielleicht muss man dann Bank komplett neu definieren, was Bank bedeutet, was Bankdienstleistung bedeutet. Wir sehen das ja in China von Tencent und Alibaba, Alipay dort, Ant Financial, die riesige Finanzkonzerne darstellen und quasi über eine Art von Wallet reden. Da spricht man nicht mehr über ein Bankkonto, wie wir das kennen, sondern über ein digitales Wallet. Und das lässt viel mehr Funktionen und Möglichkeiten zu, als das umständliche Anbinden von Bankkonten in ein neues Ökosystem, in ein digitales Ökosystem. Ja. Und das ist zum Beispiel auch der Grund, weshalb Mark Zuckerberg von Facebook aus meiner Sicht Libra aus der Taufe gehoben hat. Er hat letztes Jahr noch oder vor 2 Jahren die wichtigen Banken in Amerika angeschrieben und gesagt, nach dem Motto, hey, ich bin Mark Zuckerberg, ihr kennt mich ja, Facebook und so, 2 Milliarden Kunden, Amerika auch eine dominierende Stellung und wir wollen von euch, liebe Banken, einen Zugang auf die Bankdaten der Kunden. Haben natürlich die die amerikanischen Finanzvorstände gesagt, what the hell soll das? Was soll denn das dort? Sind wir denn komplett bescheuert, die Daten jetzt freizugeben? Dann also für so beschränkt darf man sie jetzt auch nicht halten. Das heißt, sie haben das Schreiben mehr oder weniger dann in den Papierkorb geworfen. Und was macht er jetzt dabei stattdessen? Er baut quasi mit Libra ein eigenes Finanzökosystem auf, wo er genau so eine Wallet eigentlich baut für Kunden und ein Ökosystem, wo man Finanztransaktionen durchführen kann, zu sagen, okay, wenn ihr nicht nach meinen Regeln spielt, dann bin ich das beleidigte Kind und mache eben mein eigenes Ding und ziehe meine eigene Plattform dann hoch, wo ich diese ganzen Altlasten, sage ich mal, dann nicht mehr habe.
Das ist interessant. Das Thema hatten wir auch im ersten Teil schon vertieft, dass es darum geht, dass in dem Fall ja dann auch wieder die Angst vor den eigenen Daten oder der Datenschutz oftmals eine Blockade darstellt gegenüber Innovation und dass es dann von den größeren Unternehmen an der Stelle kann man wahrscheinlich noch nicht mal sagen, ausgenutzt wird, sondern die haben eigentlich gar keine andere Wahl, die Innovation durchzusetzen, als es an den anderen vorbeizumachen.
Korrekt, ganz genau, ja, richtig.
Alles klar. Wo wir dann auch schon zum nächsten Thema kommen, und zwar ist Deutschland im Kampf um Big Data, Industrie 4.0 und Co. mittlerweile schon abgehängt oder ist die deutsche Wirtschaft immer noch auf einem guten Weg, weiterhin sehr erfolgreich zu sein?
Also Deutschland hat abgehängt, würde ich jetzt noch nicht sagen. Im Consumer-Internet wissen wir alle, wer da die dominierenden Plattformen sind, ganz einfach. Im industriellen Bereich kann man sagen, dass wir hier natürlich eine extrem starke industrielle Basis haben. Kaum ein Land hat so eine hohe Wertschöpfung im Produktivsektor wie Deutschland, also in der Herstellung von Produkten, was jetzt Maschinenbau, Elektrotechnik, Automatisierung, Automobilbau zu tun hat. Und das ist eigentlich ein Riesenasset dort an der Stelle. Deutschland hat ja auch den Begriff Industrie 4.0 geprägt. Er kommt aus Deutschland. Es kommt sehr viel Standardisierung aus Deutschland dort. Da sind Verbände, die deutschen Industrieverbände, sehr, sehr aktiv. Deutschland ist übrigens auch das erste Land, das für den Bereich 5G, wo wir ja auf der Endkundenseite eher stark zurückhängen, Stichwort Funklöcher, das erste Land gewesen jetzt, das für industrielle Kunden die Voraussetzung schafft, eigene sogenannte Campusnetze zu schaffen. Dann. Und wir werden dieses Jahr jetzt eine neue Fassung, ein neues Release, das sogenannte Release 16 von 5G sehen, was genau diesen industriellen Part betrifft. Also Standardisierung von Automatisierungslösungen, Technologie, Industrie 4.0, autonomen Fahren, wo riesige Chancen bestehen. Was mir in Deutschland fehlt, ist eine Art konzertierte Aktion aus Politik und aus Industrie, diese Themen stärker zu bündeln dort. Und da bedarf es auch sozusagen einer Art gesunden Selbstbewusstseins. Das haben die Amerikaner, das haben inzwischen die Chinesen. Donald Trump hat kürzlich gesagt, bei der Vorstellung von dieser SpaceX-Mission mit dem ersten bemannten Raumflug seit 2011, dann hat er gesagt, Amerika hat einen Führungsanspruch, wir wollen auf der Erde Nummer eins sein und im Weltraum auch Nummer eins. Er war dabei mit seinem Vizepräsidenten auch beim Start, auch es hätte auch schief gehen können. Ja, also er war zweimal dabei unter der Woche und am Wochenende dort, hat Flagge gezeigt. Ich kann mich nicht erinnern an einen deutschen Politiker oder europäischen Politiker aus der führenden Riege, der mal bei einem Start von einer Ariane 5 Rakete in Kourou oder sonst wo dabei gewesen wäre. Das heißt, was hier fehlt, eigentlich ist auch die Rückendeckung. Ich glaube auch viele industrielle Führer bei uns, ich schreibe dazu ja auch regelmäßig Beiträge und Essays. Ich glaube, da fehlt so das große Bild, weil jeder da auch in der Automobilindustrie oder im Maschinenbau zu sehr in seinem eigenen Tagesgeschäft da drin ist, dieses Scheuklappendenken hat und eben nicht in einem Ökosystem denkt. Weil warum sollten wir zum Beispiel nicht eine Industrie 4.0-Währung haben, so wie Libra eine darstellt, vielleicht für den B2C-Markt? Wir hätten ideale Voraussetzungen. Wir haben die großen Unternehmen aus der Automobilindustrie mit Siemens, mit SAP, viele große Mittelständler, also wir hätten das, aber wir sind da unfähig, diese PS auf die Straße zu bringen.
Hm. Heißt zusammenfassend, es fehlt eigentlich nicht an den einzelnen Firmen, sondern es fehlt eher an der politischen Rückendeckung in dem Bereich.
Es fehlt an der an dieser Koordinierung des Ganzen, und so wie was man Trump da immer wieder unterstellt, was aber, glaube ich, dabei notwendig ist, think big, dann also größer zu denken, in großen Dimensionen zu denken und nicht jetzt zu sagen, ja, wir sind als Hidden Champion, wir fühlen uns da wohl mit unseren 50 Mitarbeitern in dieser Nische, sind da Weltmarktführer. In der Zukunft wird es einfach durch diese Plattformökonomie auch anders definiert, und Größe ist dazu notwendig. Was ich jetzt positiv finde, zum Beispiel in diesem Corona-Konjunkturpaket der Bundesregierung, dort sind Zukunftstechnologien wie 5G, wie Quantencomputing und wie künstliche Intelligenz mit Budgets in der Größenordnung von mehreren Milliarden jeweils dort erheblich genannt dann. Da liest sich in dem Papier auch sehr vieles sehr gut, wie im Bereich E-Government. Das sind jetzt Dinge, die hätte man schon sich vor 4, 5, 6 Jahren eigentlich erwartet aus Koalitionsvereinbarungen. Und das hat jetzt Corona dafür, hat Bedarf, Corona zu kommen, damit hier die Politik jetzt, sag ich mal, solche Ausrufezeichen setzt. Fraglich ist natürlich ob das jetzt nur Papier ist, bekanntlich geduldig. Und Gelder können auch in irgendwelche Channels fließen. Ich hätte mir da eine klaren Schulterschluss aus Industrie und Politik gewünscht. Was ist in den Medien angekommen, dass die Autoindustrie nicht in dem Maße unterstützt wird, wie sie sich das vorgestellt hat. Das Gegenteil ist der Fall. Ich glaube, es gibt kaum mehr Punkte in diesem Konjunkturpaketdokument drin, wo die Autoindustrie erwähnt und betüttelt wird dort. Also da sind Kindergärten, Schulen und so weiter fernab der Liefen, dann aber es ist anders kommuniziert worden. Also es ist schon mal ein Kommunikationsproblem. Und ich hätte mir erwartet, so eine Art Public-Private Partnership zu sagen, so wie die Amerikaner das jetzt in der Raumfahrt beispielsweise machen, zu sagen, wir unterstützen das massiv von staatlicher Seite, aber wir fordern die Privatwirtschaft heraus, so wie SpaceX, dass ihr quasi da liefert dann. Und das könnte bedeuten oder könnte bedeuten dann, dass diese, sage ich mal, einstelligen Milliardenbeträge durch die Industrie und beispielsweise auch durch Förderbanken wie die KfW dann aus einmal zweistellige Milliardenbeträge würden, wo man dann richtig Schlagkraft bekommen könnte. Ja, aber das müsste jemand in die Hand nehmen, so eine Art Superminister für Digitalisierung, und der mit wirklich auf Augenhöhe mit den wichtigsten Industrieverbänden dort spricht dann und industriellen Führern und sagt, wir brauchen diesen Push in die Digitalisierung dann.
Das heißt, du sagst, private Geldgeber können hier gar nicht groß helfen, sondern
doch,
tatsächlich
können sehr viel helfen. Aber man muss das, bleiben wir mal bei dem Thema 5G vielleicht noch. Da steht in diesem Papier drin, dass jetzt, also zum einen hat die Bundesregierung dort die Frequenzen ja ausgeschrieben, die müssten die Unternehmen teuer erkaufen dann in anderen Ländern, wie in Finnland ist es einfach, mussten die in Deutschland Milliardenbeträge ausgeben, das Geld fehlt für die Investitionen, für den Ausbau, und das Ganze geht ja sehr schleppend voran. In Ländern wie Finnland beispielsweise hat man gesagt, man gibt die Lizenzen zum Selbstkostenpreis ab und verpflichtet die Unternehmen stattdessen, dieses Geld in die Netzinfrastruktur zu stellen. Und was macht bei uns die Bundesregierung? Greift Milliardenbeträge von den Mobilfunkanbietern ab, das Geld fehlt. Im Gegenzug gründet sie jetzt eine eigene Infrastrukturgesellschaft für den Aufbau von Funkmasten. Angesichts rekordniedriger Zinsen sollte man das so machen, wie das auch in Asien, in China und in Amerika erfolgreich praktiziert wird, diese Funktürme quasi eine eigene, wie eine Immobiliengesellschaft auszulagern. Und die Anbieter können das dann zurückmieten, zahlen dafür eine Miete. Und es wäre dann für Anleger hochattraktiv, dann sich daran zu beteiligen, auch für Privatanleger, weil in der aktuellen Nullzinspolitik gibt es keine Zinsen. Da würde es laufende Erträge von mehreren Prozent geben mit steigender Tendenz pro Jahr. Und in China gibt es erfolgreiche Infrastrukturbetreiber, die an der Börse notiert sind. Die gibt es auch in Amerika, in den Vereinigten Staaten. Und das wäre eine Lösung, eine privatwirtschaftliche, wo der Staat nur die Rahmenbedingungen schaffen müsste und dann ließe sich das alles privat finanzieren.
Alles klar. Kommen wir nochmal zurück zum Thema Mobility. Und zwar kann man hier Tesla auch als sehr gutes Beispiel für die Nutzung von Big Data, Industrie 4.0 nennen. Die Automobilbranche wird in dem Sinne zur Tech-Branche. Denkst du, dass Tesla schon einen Marktvorsprung in Bezug auf Technologie und Effizienz hat, den VW und Co. nicht mehr aufholen können?
Also nicht aufholen können, ist an der Stelle übertrieben. Alles, jeder Technologieführer wird irgendwann mal eingeholt, wie wir seit dem alten Rom her kennen. Also kein Imperium hält irgendwo ewig an der Stelle. Und bei Tesla muss man sagen, dass Tesla von einer DNA herkommt, die digital geprägt ist. Das heißt, sie haben das Auto von Beginn an komplett neu gedacht. Im Mittelpunkt stand das Thema digital und das physische Auto eigentlich am Ende. Es steht das Thema Mobilität und ob das jetzt eigene Chipentwicklung ist, ob das Thema Elektromobilität ist, dann diese Themen und ob das die Vermarktung ist, also ohne Händler auszukommen und die Dinge da direkt zu verkaufen, das sind neue Ansätze. Während die Autoindustrie eigentlich genau von der anderen Seite herkommt, nämlich von der reinen Hardware-Seite dann. Hm. Vielleicht, ich mache ganz kurz mal leise, dann kann ich da die Tür zumachen, weil es stört möglicherweise da. Kleinen Moment bitte.
Alles klar.
So, übrigens ein Nachbar gewesen, der seine Hecke schneidet und der passenderweise als Filialleiter bei einer bekannten Automarke arbeitet, scheint jetzt aktuell auch nicht so viel zu tun zu haben.
Oh Gott, im Himmel. Ich habe ihn gar nicht gehört, dann scheint er ja eine ganz, ganz, ganz gute leise Kettensäge zu haben.
Genau, gut. Ja, also das ist da der wesentliche Unterschied. Bei Tesla wird das Auto von Grund an digital gedacht und die insbesondere die deutsche Autoindustrie muss jetzt quasi von ihrem, das ist generell die Herausforderung der deutschen Industrie, von ihrem Hardware-Denken wegkommen in eine neue Plattform und digitale Welt dann. Und im Mittelpunkt zukünftig auch von der Wertschöpfung steht eben der digitale Part. Und wir sind eben stark, wir meinen immer, bei also sowohl die Großunternehmen wie auch die Mittelständler Produkte zu verkaufen, ja, da fühlen wir uns wohl, das finden wir klasse, wenn große Containerschiffe aus Hamburg den Hafen verlassen und viel viel Zeug, sage ich immer, dann physisch quasi verschippt wird, da fühlen wir uns gut, da fühlen sich die Politiker auch gut, da kann man sich gut hinstellen und so, jeder fühlt sich gut, aber das ist nicht die Zukunft, dann die Zukunft der Wertschöpfung. Die Wertschöpfung der Zukunft ist datengetrieben, ist Software getrieben, Algorithmik getrieben dort. Und da geht es nicht darum zu sagen, das ist die Maschine und dann kriegst du halt noch on top irgendwie was da dazu, sondern in Zukunft ist es ein Gesamtpaket dann. Deshalb sage ich auch, Industrie 4.0 ist nicht gleich Fabrik 4.0. Das ist eine andere Denke dann darauf.
Was ich hier an der Stelle auch als vielleicht gutes Beispiel sehe, ist, wenn bei einem Tesla was kaputt geht, dann ruft man noch nicht mal irgendwo an wahrscheinlich, sondern dann geht man online, teilt mit, was kaputt ist, und dann kann der Service remote gucken, was ist kaputt, und normalerweise wird es softwaretechnisch gelöst. Das heißt, der Service steht absolut im Mittelpunkt und die Hardware ist eigentlich, wie du schon gesagt hast, nur noch Beiwerk.
Korrekt, korrekt. Also auch die Denk an das Thema Update-Zyklen, dass es eben beim Tesla möglich ist, so wie beim Smartphone-Update, das eben über die Leitung dann zu machen. Und sicher stehen wir auch da noch in den Anfängen. Aber das hängt da mit dem Geschäftsmodell zusammen. Man darf nicht vergessen, dass Autowerkstätten und Autounternehmen eben auch mit dem ganzen Service, mit dem Thema Ersatzteil, wesentliche Teile ihres Ertrages generieren. Das sieht man ja, wenn man selber ein Auto hat und dann die Werkstattrechnung nachher sieht, dann wird einem meistens schlecht dabei, dann. Und das ist eben dieses alte Businessmodell dann. Und es geht ja auch da um quasi um den Ausdruck Total Cost of Ownership dann von der Mobilität. Und jüngere Kunden denken da dann eben auch um und sagen, okay, ich will das rundum sorglos Paket haben als quasi als Subscription dann, als Abo dann. Da kommt es dann darauf an, dass ich die Kosten reduzieren kann. Die Kosten kann ich eben dann reduzieren, wenn ich stärker auf Software setze.
Auch hier muss man aber sagen, bei allem Service und allem Tech und bei allem, ja, bei aller Software ist ein Auto trotzdem immer noch Hardware. Und hier gibt es dann aktuell wohl noch Probleme im ganzen Werkstättennetz und so weiter von Tesla. Das heißt, auch hier sind noch große Herausforderungen vor Ihnen, die andere Automobilhersteller natürlich in Deutschland schon mit sehr ausgeprägten Netzen gelöst haben. Siehst Ganz du klar. Da noch Probleme oder siehst du, dass das schnell lösbar ist für Unternehmen wie Tesla?
Ja, also sie waren jetzt auch vorbildlich beim Aufbau von Ladestationen. Wenn man das Gegurke in Deutschland sieht von den großen Automobilkonzernen dann, wie schwer die sich tun, Geld in die Hand zu nehmen, um Ladestationen zu bauen, immer nach Frau Merkel und nach dem Staat rufen, dann frage ich mich immer bei den Millionengehältern dieser Vorstände in Automobilindustrien und bei den üppigen Vergütungen dort auch generell für die Arbeitnehmer dort mit hohen Prämien warum dann auch kein Geld übrig sein soll für Ladestationen. Also ein Unternehmen ich wohne in einem 3.500 Seelen Ort an der Autobahn zwischen Stuttgart und Zürich, und bei uns hat Tesla aus dem Silicon Valley, und wir sind quasi unmittelbar vor dem Motor Valley, vor Stuttgart quasi, und bei uns hat Tesla 5 Supercharger-Stationen hingesetzt, eine McDonald's-Filiale, und hat es den deutschen Autoanbietern mal so richtig gezeigt. Ja, die sagen, das geht nicht, und die ewige Verweigerungshaltung. Die haben es einfach gemacht. Warum? Weil die aus ihrem Thema Big Data gesehen haben, hier sind viele Leute gerade aus der Schweiz auch unterwegs. Die Schweiz hat eine hohe Penetration an Teslas. Da siehst du, jedes dritte Auto ist da ein Tesla, auch in Zürich. Die sind natürlich auch unterwegs, die sind nach Deutschland unterwegs. Und was müssen die tun unterwegs? Tanken. Bauen wir an einer strategisch wichtigen Stelle eine Tesla-Ladestation hin. Und interessanterweise hat Tesla das als Startup quasi hinbekommen, und die etablierten Unternehmen sind dazu nicht in der Lage, sich da zusammenzuschließen und etwas auf die Beine zu stellen. Auch hier wären aus meiner Sicht die Energiekonzerne, die Automobilindustrie gefordert, das gebündelt zu tun. Da sind immer wieder so Einzelinitiativen da, aber irgendwo kein gescheiter Standard, kein Gesamtkonzept, dass jetzt jemand flasht und sagt, wow, das ist jetzt Tankstelle Made in Germany 4.0 dann. Und da gibt's ja auch, sagen wir mal, Tank und Rast als Autobahnbetreiber, der auch lange Zeit im Bund gehört hat, dann inzwischen Finanzinvestoren. Also da könnte man schon ein bisschen kreativ werden, aber genau daran fehlt es dann auch, dann, was ich bemängle, an der Kreativität auch sowas anzugehen.
Heißt, Tesla ist noch nicht uneinholbar davon, es scheitert nur
an der... Ich würde sagen, absolut nicht uneinholbar, sondern einfach, weil, wie es so schön heißt, unter Blinden ist der einäugige König dann. Und solange sich insbesondere die deutsche Industrie so da an der Stelle auch so memmenhaft und benimmt dann und wartet auf den Staat, da was zu tun, dann solange werden es quasi solche Unternehmen wie Tesla, die dann rotzfrech auftreten und das quasi für sich ausnutzen, werden quasi die Bühne haben dann, ja.
Heißt, die wird wahrscheinlich spätestens gehandelt, wenn die Verkaufszahlen von Tesla mal in andere Bereiche vordringen.
Ja, das ist die Frage, man geht ja davon aus, dass sie bei der Batterietechnologie vor einer neuen sozusagen revolutionären Kostenstruktur stehen, dass sie da quasi eine Eigenentwicklung da vor sich haben, auch durch den Zukauf übrigens von dem einen oder anderen Startup und der einen oder anderen Technologie, was auch mit viel Risiko verbunden ist, und da schon in der nächsten Stufe quasi da unterwegs sind und denken dann, ja. Hm.
Kommen wir zu anderen Branchen. Welche Branchen sind denn für dich die nächsten, wenn es um den Tech-Fokus geht? Siehst du Branchen, die hier aktuell noch nicht aktiv sind, die aber auf jeden Fall auf der Vorstufe stehen?
Also ich glaube, ein ganz spannender Sektor ist klar, der medizinische Sektor, der ganze Healthcare-Sektor, wo wir gerade in Deutschland ja auch immer eine sehr hohe Verweigerungshaltung gesehen haben durch die alten Zöpfe dann von Krankenkassen, Krankenhäusern, Politikern, Ärzten, Verbänden und so weiter, wo das Thema komplett neu aufgemischt wird, jetzt einfach durch Corona, durch dieses Tracking dann auch und durch die Apple war ja schon da beispielsweise auf dem Weg mit ihrer Apple Watch oder ist auf einem sehr guten Weg, wo jetzt quasi auch die Apple Watch wie bei der Aufzeichnung eines EKGs quasi da in die Richtung eines medizinischen Gerätes geht. Dann Google hat Fitbit übernommen, auch so ein Armbandträger dort oder so solche intelligenten Geräte am Handgelenk quasi. Google ist auch beispielsweise sehr stark, hat einen anderen Ansatz, dass sie mit Krankenhäusern zusammenarbeiten, Daten digitalisieren, in der Krebserkennung arbeiten dort. Insofern da glaube ich, da wird sich sehr viel tun, weil auch die Konsumenten jetzt sich jetzt nicht mehr einreden lassen, dass da alles schlecht ist, weil viele haben jetzt gesehen, Online-Sprechstunden wären generell möglich, also die größten sozusagen Virenschleudern waren ja die Wartezimmer bei Ärzten dann an der Stelle. Das hat man davor eigentlich auch gewusst bei Grippeinfektionen und so weiter in Wartezimmern, dass man sich da eigentlich nur noch mehr anstecken kann. Dann was mir ein starker Graus ist immer, wenn ich das sehe bei Ärzten oder bei Krankenhäusern, diese ständigen Papierakten, dass man immer alles wieder in Papier schreibt, dann festhält. Und der eine Arzt vom anderen nichts weiß dann und das ist aus meiner Sicht absolut nicht mehr zeitgemäß. Ja.
Das merkt man bei uns in der Branche besonders in der Berufs- und Fähigkeitsversicherung, wo man vorher sämtliche Krankenakten einholen muss und dann, wer kann sich schon im Alter von 30, 35 noch daran erinnern, bei welchen Ärzten er gewesen ist.
Korrekt.
Und das wäre bei einer digitalen Krankenakte nicht mehr der Fall.
Richtig. Also ich würde es so auf den Punkt bringen auch dort. Das heißt, die größte Blockade beim medizinischen Fortschritt, die wir haben könnten, die stellen quasi die bestehenden Strukturen dar, die Ärzteverbände, die Krankenkassen und die Politiker, die eigentlich uns eine bessere medizinische Versorgung nicht zustehen lassen, weil sie sich durch ihre Pfründe und durch ihre Systeme quasi mehr oder weniger versuchen, die alten Burggräben quasi aufrechtzuerhalten. Ja? Mhm. Was ich jetzt zum Beispiel interessant finde und dort in einer anderen Branche, das ist die Luftfahrtbranche, ja, und Transportbranche, ist der nächste Bereich, wo jetzt jeder gemerkt hat, es wird in der Zukunft definitiv weniger gereist. Also die Lufthansa plant ja rund 30.000 Mitarbeiter abzubauen. Niemand weiß jetzt, ob die Lufthansa sogar ganz über die Wupper geht und Insolvenz anmelden muss aufgrund der Schieflage dort. Was aber sicher ist, ist, dass die davon ausgehen, man braucht deutlich weniger Flugzeuge. Warum? Weil Geschäftsreisende jetzt erkannt haben, spätestens jetzt erkannt haben und auch die Firmen erkannt haben, es geht auch ohne, man muss nicht wegen jedem Meeting um den halben Erdball fliegen und man muss auch nicht zwingend zwischen Berlin und Frankfurt hin und her fliegen und solche Dinge machen. Die sind weder ökologisch noch ökonomisch mehr zeitgemäß und auch von den finanziellen Themen. Und auch da gibt es ja starke Verbände, wenn man an diese Gewerkschaften wie UFO und so weiter denkt, die ja in der Vergangenheit immer so quasi dann mehr oder weniger die Leute drangsaliert haben und gesagt haben, so, wir streiken jetzt einfach mal in der Urlaubszeit, weil es uns da richtig in den Kram reinpasst, weil wir da euch jetzt richtig ärgern könnt, um die Löhne da noch höher zu treiben. Glaube ich, wird jetzt der Spieß da komplett umgedreht, weil weil wir ein Kapazitätsproblem haben, weil wir schlicht und einfach weniger Kapazitäten brauchen. Das heißt, viele Piloten und viel Bordpersonal wird da auch definitiv zukünftig nicht mehr benötigt dann. Und die Konsequenz ist dann, wo finden die dann Arbeit? Sicherlich nicht mehr zu den Konditionen, wie ihnen das eine UFO-Gewerkschaft oder sonstige dort bisher anheimgeboten haben.
Ja. Wie siehst du hier die Branchen Kaufhäuser und Supermärkte im Tech-Bereich? Siehst du hier Verbindungen?
Also ich denke, bei Kaufhäusern, die waren eh schon auf dem absteigenden Ast was wir die letzten Jahre gesehen haben. Dann und der Trend geht halt immer mehr dazu über, die Produkte wirklich online zu kaufen, weil man das als convenient ansieht. Diese ganzen Shopping-Malls, die es gibt, um da zu flanieren und einzukaufen, dann dieser Trend ist definitiv am Abflauen oder ist praktisch weg. Jeder sieht es. Wenn du dir die Postfahrzeuge anschaust, die täglich die Post bringen, da ist ein ganz erheblicher Teil des Kofferraums meistens durch zwei, maximal drei Marken dann mit den Aufschriften auf den Paketen belegt ist. Und das ist es. Das mag man verwerflich finden dann auch, wie die Innenstädte dann aussehen und wie auch die Infrastruktur auch in ländlichen Gebieten einfach da zerfällt dann. Und was es ökologisch bedeutet, wenn täglich, sag ich mal, vier unterschiedliche Postdienste bei einem aufkreuzen, dann, ja. Ist ja nachgewiesen, dass der Verkehr durch die viele Bestellerei, Online-Bestellerei massiv zugenommen hat, dann. Also, viele sind sie ja gar nicht bewusst, wenn sie diesen Klick ausüben und vielleicht vier Artikel bestellen, was das dann im Hintergrund, welchen Rattenschwanz das nach sich zieht, dann, ja.
Siehst du hier dann überhaupt noch eine Zukunft für kleinere Ladengeschäfte, die nicht zu einer großen Kette gehört, die datengesteuert online verkaufen können?
Also das Problem, das ich auch sehe, wie bei uns auf dem Land, ist das, dass auch ältere Leute einfach sagen, auch die lokale Versorgung nicht wahrnehmen, weil sie sagen, ich kann ja noch Auto fahren. Das heißt, die Leute, sag mal, können so zittern, vielleicht nur auf einem Auge noch sehen und sonst total eingeschränkt sein, aber Autofahren geht immer noch. Dann, also bis zum letzten Atemzug, ist ja auch nicht verboten. Sprich, auch solche Leute sagen dann, naja, ich kann ja in die nächstgelegene Stadt da noch fahren und who cares? Also ist doch mir egal, denn ich bin auf den lokalen Laden nicht angewiesen. Und das finde ich ehrlich gesagt schade. In Ländern wie der Schweiz ist es anders, dass ich dort eben auch in kleineren Ortschaften dann wirklich örtliche Supermärkte lohnen und die Leute auch einkaufen. Ich frage mich persönlich immer, warum braucht es dann in jedem Ort dann einen riesen Supermarkt mit 20 verschiedenen Waschmittelsorten dann und so weiter? Warum kann es da nicht einen vernünftigen Laden geben, der so alles hat? Früher hat man Tante Emma Laden gesagt, wo die Post dabei ist, wo gewisse andere Dienstleistungen dabei sind. Und wo vielleicht auch die Qualität der Waren, Stichwort Bio und örtliche Waren, einfach besser sind. Ich lese immer wieder Berichte bei euch in Berlin im Umland, dass immer mehr aus Berlin auch rausziehen ins Umland, wo sie quasi alte Dörfer kapern und Häuser kapern, die riddled down sind, wie die Amerikaner sagen, die also runtergekommen sind und daraus was machen, Coworking Spaces und genau solche Läden dann oder Communities, wie man sie früher vielleicht noch von Uhlenbusch her gekannt hat, aus den Kinderserien, dann, wo ich mich daran erinnern kann, dann als Kind, ja. Also dazu gehört halt von uns, von der Bevölkerung als Konsument auch da mehr Bereitschaft da. Da müssen wir eigentlich den ersten Zug machen. Da die Deutschen aber so geprägt sind, möglichst alles billig dann und noch billiger, und Auto first immer dann, das Auto steht im Mittelpunkt dann, gerade auf dem Land, dann sind es genau die Kontrapunkte eigentlich, um das nachhaltiger gestalten zu können und lebenswerter.
Mhm. Alles klar. Wenn wir nochmal von den Supermärkten noch ein bisschen spezieller werden, siehst du Berührungspunkte mit der Lebensmittelbranche und dem Tech-Bereich?
Also insofern, dass inzwischen, das hat man jetzt in Amerika auch gesehen, dass viele große Hersteller, wie zum Beispiel Softdrink-Hersteller, die dann auch quasi auch Snacks produzieren, also beides, dass die jetzt den Handel mehr oder weniger ausgeschaltet haben und eigene Online-Stores machen, dass die Leute dort auch quasi direkt bestellen können dann. Also das kommt sicherlich dann mehr auch da, das Thema Heimlieferung von Lebensmitteln dann, ob das jetzt auf der Bio-Schiene ist, ob das auf der normalen Schiene ist, das kommt definitiv immer mehr.
Alles klar. Dann haben wir den Part auch abgeschlossen. Kommen wir zum nächsten Part, harter Cut sozusagen, zum Thema China und die USA. In den 80er Jahren erlebte die japanische Wirtschaft einen Boom. Auch damals sah man diese Entwicklung nicht unbedingt als positiv an und es kam zu einem Handelskrieg unter Reagan. Die japanische Wirtschaft befindet sich seither in einer schier endlosen Wirtschaftskrise. Aktuell ist China stark auf dem Vormarsch und die USA und auch andere Nationen fühlen sich teilweise bedroht. Wird China das zweite Japan?
Dann ist, glaube ich, nicht dort an der Stelle, dass China das zweite Japan wird. China kommt wieder zu dieser alten Größe, wo sie eben vor ein paar hundert Jahren vor der Isolation quasi waren und vor dem Opium, sozusagen vor dem Opiumkrieg und dem Opiumdoping durch die Engländer damals dann. Und China hat einen klaren Masterplan in vielen Punkten, was Technologie betrifft. Nehmen wir mal das Beispiel 5G. Da ist ein prominentes Unternehmen, eben Huawei, dann. Die Europäer waren mal führend beim Mobilfunkstandard, sogenanntes GSM. In den 80er, 90er Jahren hatten wir den führenden Mobiltelefonhersteller mit Nokia in Europa. Und quasi das Thema digitaler Mobilfunk war Europa eigentlich Land oder Region Nummer eins dann. Die Chinesen haben das Ganze da eigentlich erkannt, adaptiert und gesagt, okay, genauso wie beim Thema Verbrennungsmotoren, bei diesen alten Standards können wir nicht mehr mithalten, lass uns gleich leapfroggen, also einen Riesensprung machen in die Zukunft und auf das setzen, was die Zukunft sein wird. Und es hat sich gezeigt bei 3G, 4G, dass die Chinesen immer mehr da Land gewonnen haben und bei 5G haben sie gesagt, das ist ein Riesenschiff. Das wird ganz bedeuten, da setzen wir jetzt alles dahin und entwickeln dafür und lassen die anderen Bereiche jetzt mal, wo wir nicht mehr aufholen können, lassen wir bei der Seite und wir holen hier zum ganz großen Sprung an. Und was Patentanmeldungen bedeutet, was Forschungsaufwendungen bedeutet, was Standardisierung bedeutet, wir haben insbesondere in Europa da das komplett verschlafen. Die Amerikaner sind jetzt aufgewacht durch Huawei. Das war für die Amerikaner wie so eine Art Sputnik-Moment, würde ich sagen, wo sie erkannt haben, sie haben keine eigene Telekommunikationsindustrie. Donald Trump hat also die eigene Industrievertreter wie Apple und so weiter gefragt und Qualcomm, könnt ihr eigentlich eigene 5G-Netze bauen und können wir die Huawei da außen vor lassen? Dann haben die alle ihm geantwortet, sorry, das ist zu spät. Da haben wir haben Teilkomponenten, aber wir können nicht quasi aus einem Guss so ein Netz mehr bauen. Und das haben die Amerikaner, diese Industrie, früher gab es mal die Babybells, Lucent und solche Unternehmen, eigentlich alle an die Wand gefahren und nicht mehr für sinnvoll gehalten. Und Huawei hat es eben kontinuierlich entwickelt und ist so heute in einer glänzenden Ausgangsposition und alle Nationen, ob das England ist, ob das Deutschland ist, ob das USA ist, tun sich jetzt schwer mit der Rolle. Wie gehen sie jetzt damit um? Weil das Schwert hier wirklich zweischneidig ist dann. Ja.
Heißt, im Endeffekt ist auch der große Vorteil von China, dass sie langfristig planen, langfristig denken.
Und auf die richtigen Pferde setzen, was ich vorher eben, und nicht kleingeistig, ob das jetzt, also die großen Themen wirklich belegen und sagen, 5G ist wichtig, Raumfahrt ist wichtig, AI, künstliche Intelligenz ist wichtig, Quantum Computing ist wichtig, Blockchain ist wichtig, da investieren wir massiv dann Und da werden auch sogenannte nationale Champions dann auserkoren, dass dann einfach gesagt wird, okay, wie bei einer Nationalmannschaft mit den einzelnen Positionen von Torwart bis Stürmer, Alibaba, du kümmerst dich um diesen Part, Tencent, du kümmerst dich um diesen Part, dann, das mag man jetzt dirigistisch halten, aber da ist schon sehr viel Sinnhaftigkeit dabei. Und das vermisse ich bei uns in Deutschland und in Europa, hier wirklich eine große Agenda zu setzen und zu sagen, hier, das sind die Zukunftsbereiche, da wollen wir uns positionieren und da tun wir alles, um diese Bereiche voranzubringen. Und das ist bei uns alles viel zu sehr Stückwerk, dann Stichwort auch Schulen, Stichwort Ausbildung, wenn man das so mitbekommt, dann und leibhaftig dort spürt, dann auch da sieht man wieder, in Deutschland auch in der Politik und in der Gesellschaft kommt an der ersten Stelle das Auto, an der zweiten Stelle das Thema Fußball und das Thema Familien, Kinder, das ist eigentlich gar nicht relevant dann an der Stelle. Das sind natürlich einfach auch falsche Signale, die hier gesetzt werden.
China steht ja hier am Ende einfach auf der anderen Seite der Kette, und zwar wird hier tatsächlich super langfristig geplant, anhand, oder ich weiß gar nicht, wie das ist in China. Die haben ja da diesen 100-jährigen Plan, um wieder zu alter Macht zu kommen. Und da wird ja im Endeffekt alles zentral gesteuert. Das heißt, wenn in Deutschland die Organisation fehlt, dass sich Unternehmen zusammentun, dass auch politische Backup fehlt, ist China auf der anderen Seite, und genau das macht sie dann stark, dass einfach im Endeffekt ein ganzes Orchester zusammenarbeitet. Und wir hatten das in einem vorherigen Gespräch schon mal gut zusammengefasst. Im Endeffekt spielt China hier Schach, während die anderen Fußball spielen.
Korrekt, ganz genau, ganz genau. Und der Einzige, glaube ich, der da aufgewacht ist und der dieses Schachspiel erkannt hat dann und quasi mit dem Hammer draufgehauen hat, ist Trump, ja. Wenn man sich die deutschen Politiker anschaut, was man da zu Hongkong hört, was man da zur chinesischen, darf man ruhig sagen, Okkupationspolitik hält, da hört man von deutschen Politikern, ob Bundeskanzler, Außenminister, Wirtschaftsminister, praktisch gar nichts. Da verweist man immer auf irgendwelche Organisationen der UNO oder sagt, man soll sich an irgendwelche Kodexe halten. Da haben ja zu Recht manche Korrespondenten auch gesagt, da lachen sich die Herren des Politbüros in China, klatschen sich auf die Schenkel, und also so wäre die Mauer nicht verschwunden, dann, wenn die früheren Politikergenerationen so gedacht hätten. So eine, man kann ja durchaus sagen, so eine Appeasement-Politik dann, wohin Appeasement geführt hat. Bei Hitler wissen wir von dem Abkommen 1938 in München, dort über die Tschechoslowakei, wo die westliche Welt ja da immer weitere Zugeständnisse gemacht hat. Und am Ende des Tages war es eben nicht mehr zurückzudrehen. Beziehungsweise auf der anderen Seite dachte man dann einfach, naja, wenn wir uns das erlauben können, dann können wir uns auch noch das erlauben. Dann, also da, glaube ich, ist das Rad sehr, sehr schwer zurückzudrehen, weil eben auch kaum eine Wirtschaft so abhängig ist wie die deutsche Industrie von China inzwischen. So viele Wertschöpfung, so viele Profite dort gemacht werden, dann auch das in der Automobilindustrie oder in anderen Branchen. Deshalb tut man sich hier dann auch politisch sehr, sehr schwer, dann wie geht man damit jetzt um, dann. Ja, vielleicht ein englischer Parlamentarier hat die Woche mal geschrieben zum Thema 5G und Huawei. Das ist so, wie wenn man sich einen Fuchs in einen Hühnerstall dann holt.
Und im Endeffekt ist Deutschland hier noch nicht mal das krasseste Beispiel, wenn man sich Griechenland zum Beispiel anschaut oder andere Beispiele, wo China ja noch viel stärker verzahnt ist mit den örtlichen.
Ja, da zum Beispiel China hat gnadenlos, weil gutes Beispiel mit Griechenland, hat gnadenlos die Schieflage von Griechenland ausgenutzt. Die EU-Kommission hat gesagt, ihr müsst wesentliche Teile eures Staatsbesitzes privatisieren. Was haben die armen Griechen dort an der Stelle gemacht? Sie haben ihren größten Hafen in Piräus dann zum Verkauf gestellt. Die Chinesen haben gesagt, oh, wie cool ist das denn? im Zuge unserer Seidenstraßen-Initiative, unserer Silk Road-Initiative. Da hängen wir uns doch da mal schön dran und bieten da mit und haben dann mehr oder weniger die Mehrheit an diesem Hafen für ein Apfel und ein Ei gekauft. Und inzwischen hat sich der Hafen ja massiv berappelt, prosperiert, regelrecht, ist eines der Vorzeigebeispiele überhaupt. Viele Leute da wieder in Lohn und Brot. Aber es ist ein zentrales Einfallstor an der Stelle für die Chinesen jetzt in dieser Seidenstraßeninitiative.
Und dazu kommt dann noch Afrika, was ja immer noch stark unterschätzt ist, was in Zukunft einen Riesenmarkt darstellen wird, wo China auch schon deutlich weiter ist, beziehungsweise bereit war zu investieren, als noch nicht die großen Renditen kamen, sondern bereit war zu investieren, wo das Land oder in dem Fall der Kontinent sogar am Boden war.
Korrekt, also das ist eine neue Art von Kolonialisierung dort, was dort läuft durch die Chinesen. Wir sind ja in der normalen Bevölkerung dort auch nicht zwingend beliebt, weil irgendwelche Dinge aus dem Boden gestampft werden, die zum Teil auch gar keinen Sinn macht. Also ich habe schon Bilder gesehen dann von Autobahnen, wo es gar keine Autos gibt, wo allerhöchstens Rinder dann über die Straße laufen und dann ihr Geschäft dann auf der Straße dann da noch hinterlassen und die Staaten sich im Gegenzug da hoch verschulden und da eine Abhängigkeit reinkommen. Da sind auch wirklich viele fragwürdige Projekte dort mit dabei. Auch auf der anderen Seite aber auch viele, sicherlich viele gute Infrastrukturdinge eben, wie du sagst, wo von unserer Seite oder von europäischer Seite oder amerikanischer Seite dort nicht reingelangt wird oder investiert wurde. Und die Chinesen haben gesagt, wir machen das. Und gehen da sozusagen ins Obligo dann erstmal.
Ja. Und dann zur nächsten Frage. Technische Konsumgüter wie Handys und Computer gehören ebenso zu Chinas Stärke wie die enorme Bevölkerungsgröße und das darin birgende enorme Konsumpotenzial. Die Konkurrenz von etablierten amerikanischen Firmen wie Alphabet, Amazon, Facebook, Apple und Co. ist jedoch auch sehr groß. Wie siehst du die Entwicklung der großen chinesischen Tech-Giganten wie Baidu, Tencent, Alibaba, Xiaomi und Co.?
Also die Chinesen waren insofern vielleicht clever, einmal wegen medial, weil sie die amerikanischen Dienste außen vor lassen wollten, mit Ausnahme von LinkedIn. Sind ja die anderen Dienste nicht, die großen Plattformdienste in China nicht verfügbar. Dann war das insofern rein technologisch gesehen für die eigene Industrie natürlich gut, weil sie sind dadurch nicht überrollt worden. Sie konnten so quasi einen eigenen Heimatmarkt schaffen, hätten die Europäer auch tun können, zu sagen, unsere eigene Suchmaschine, unser eigenes E-Commerce und unsere eigenen Handyhersteller beispielsweise, wir hatten ja alles oder hätten die Voraussetzungen auch. Wir haben ja den größten Binnenmarkt überhaupt. Also das haben sie schon sehr clever geschaffen, quasi ein eigenes Ökosystem, wo diese Unternehmen gedeihen konnten, wo diese Unternehmen auch wachsen konnten und entsprechende Profite machen. Und inzwischen durch diesen riesigen Heimatmarkt kann man schon davon sprechen, wie das der frühere Google-Chef Eric Schmidt eigentlich auf den Punkt gebracht hat. In der Zukunft wird es immer wohl zwei Arten von Internet- und Technologie-Spaces geben. Einmal das östliche, asiatische, durch China repräsentiert, und das westliche insbesondere auch durch Amerika geprägt. Also wir haben quasi in der Zukunft oder werden immer diese zwei Internet-Hemisphären haben. Und diese chinesischen Unternehmen, die an der Stelle wie Alibaba und Tencent quasi alles machen, ja, von E-Commerce über Cloud, über Social Networks, so sogenannte Super-Apps dort auch sind und immer so zahlreiche US-Dienste in einem Bündel quasi anbieten. Die sind ja inzwischen auch technologisch sehr weit. So wird jetzt, die kennen ja keine Kreditkarten in dem Sinne, die haben eben diesen Wallet-Gedanken, die sind im Bereich Mobile Payment weit vor den Amerikanern. Und jetzt, aufgeschreckt durch diese Kryptowährung Libra, wird wohl China auch die erste Zentralbankwährung, digitale Währung bringen, die sie natürlich gerne haben wollen, weil so können sie quasi jeden Yuan dann verfolgen, wo der hinfließt. Stichwort Geldwäsche, Geld umzurubeln, in andere Währungen ins Ausland zu bringen, wird da natürlich erschwert. Das heißt, die chinesische Regierung hat an sowas natürlich auch ein Rieseninteresse, sowas dann zu bringen. Ja.
Heißt, die Konkurrenz ist hier da, aber begrenzt dadurch, dass du eher eine Aufspaltung siehst, die sich
eine
die
Aufspaltung
jetzt schon besteht.
Und das genau, praktisch das, was wir im Sinne unserer offenen Markttheorie eben sehen müssen. Da hat ja jetzt Europa auch und Deutschland die letzten Wochen und Monaten jetzt in dieser Corona-Pandemie reagiert, indem sie es jetzt chinesischen Unternehmen schwieriger machen oder schwerer machen, hier Unternehmen aufzukaufen. Denn einfach, weil diese Unternehmen dort durch ihre hohe Skalierung und durch ihre hohen Kundenzugänge und Marktkapitalisierung natürlich enorme Mittel zur Verfügung haben, häufig dann noch eben durch günstige staatliche Kredite, können sie quasi hier im Westen, sagen wir mal, auf der Unternehmensseite auf Shoppingtour gehen, so wie das russische Oligarchen vielleicht auf der Einkaufsmeile machen mit ihrer goldenen Kreditkarte dann und alles kaufen, was das Herz begehrt dort. So sind die Chinesen ja da, waren bisher da unternehmensseitig unterwegs und haben sich die Perlen rausgepickt, die sie gerne hätten, um dann technologisch da, um diese technologisch wirklich auszuschlachten.
Alles klar. Dann sind wir auch mit dem Thema China und USA durch. Die Frage ist, hast du noch 20 Minuten oder wollen wir den nächsten Part extra machen?
Können wir machen, können wir noch am Stück machen.
Klasse. Dann kommen wir auch zum quasi letzten Hauptpart, bevor wir dann noch zu den Kurzfragen kommen, und zwar die neue Bewertung des Marktes. Viele Experten sehen den nächsten großen Crash vor der Haustür, so wie eigentlich immer, und sehen die Unternehmensbewertung als ungerechtfertigt an. Wie siehst du die aktuelle Bewertung des Marktes, vor allem im Tech-Bereich?
Also auch da, leider Gottes, hat Deutschland in den Bestsellerlisten immer nur Bücher drin, die den Leuten Crash suggerieren dort. Was wir jetzt aber interessanterweise auch in Deutschland gesehen haben und in vielen anderen Ländern, war eigentlich Folgendes. Normalerweise, wenn die Kurse runtergehen, springen die Leute alle ab und sagen, um Gottes Willen, Aktien und alles schlecht und furchtbar. Genau das Gegenteil war jetzt diesmal der Fall. Dann, wenn man jetzt rein quantitativ sich das anschaut, dann, dass es ganz viele Depotneueröffnungen gab, dass das Interesse noch nie so groß war an Informationen rund um Aktien und dass die Leute eigentlich jetzt in den Markt antizyklisch reingehen. Das ist etwas sehr Positives, was zu werten ist. Was man dabei sieht, ist auch eine gewisse, das ist jetzt nicht allen zu unterstellen, aber doch in einer breiteren Ausprägung eine gewisse Zockermentalität, auch durch diesen 0-Euro-Broker, die es in den USA gibt und jetzt auch bei uns, dass die Leute, also gestern das von Robin Hood gesehen, am Beispiel Hertz. Hertz, ein amerikanischer Autovermittler, der eigentlich pleite gegangen ist, und trotzdem traden die Leute hier massiv in dieser Aktie dann, obwohl das Unternehmen eigentlich Konkurs angemeldet hat. Und ich glaube, bei Robin Hood, bei dem Discount-Broker, ungefähr 15% aller Kunden in diesem Wert da engagiert sind, während jetzt prominente Investoren beispielsweise wie Warren Buffett, einer der reichsten und besten Investoren überhaupt der weltweit, mit seinen Airline-Beteiligungen Fallschlag dann. Und Carl Icahn, auch ein milliardenschwerer Hedgefondsmanager, bekannt durch Apple und Netflix, der bei Hertz auch komplett daneben lag und irgendwie die Privatanleger scheinen das zu ignorieren und scheinen genau da reinzugehen, also da, wo die heißesten Messer da sind, in diese Messer reinzugreifen, diese Flammen reinzugreifen. Das muss man mal sehen, wie sich das entwickelt. Wir haben ja aktuell in Deutschland genauso einen Fall mit Wirecard, wo man ja auch viel gewarnt hat, und trotzdem waren gewisse Profis und Privatanleger da immer sektenähnlich überzeugt von diesem Wert haben jetzt sich da auch die Zunge verbrannt dort. Also generell kann man sagen, jetzt nochmal zu, das sind so die Dinge, die man jetzt aktuell sieht. Generell kann man immer sagen, der Börsianer ist dahinter verbirgt sich Mr. Market. Der ist entweder total depressiv, dass er alles auf den Markt schmeißt, oder total euphorisch und denkt, es geht nur aufwärts. Jetzt haben wir in dieser Situation von Corona gesehen, dass die Notenbanken reingegangen sind mit unendlichen Geldmitteln. Es wird ja Geld ohne Ende gedruckt dort, also zweistellige Billionenbeträge. Es ist ja die neue Einheit nicht mehr Milliarden, sondern Billionen, dort. In Deutschland heißt es mit dem Wumms-Effekt dort, wo man hier rangeht. Und viele Anleger sind da jetzt durchaus etwas sorglos, weil sie denken, naja, amerikanisch spricht man davon, don't fight the Fed, also kämpfe nicht gegen die Notenbank an oder gegen das Wissen der Notenbank. Also die Notenbanken werden uns retten, sind quasi der Put-Optionsschein, die Absicherung nach unten. Und dementsprechend sind Leute schon bereit, jetzt höhere Risiken einzugehen und mehr Aktien zu kaufen. Der zweite Punkt, was als Trend erkennbar ist, natürlich ist jetzt jedem klar geworden, dass wir dauerhaft über eine sehr, 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 sehr lange Zeit in der Nullzinspolitik leben werden. Das heißt, die einzige Möglichkeit, Renditen zu erzielen und Einnahmen zu entziehen, auch aus Dividenden, sind eigentlich Aktien. Wenn es jetzt nicht jemand Immobilien kauft, weil dann Edelmetall liefert ja keine Dividenden ab. Denn also Aktien sind die einzige fungible Instrument, Dividenden zu erzielen oder Einkommen zu erzielen, weil die Bondmärkte, die Rentenmärkte ja da nichts mehr hergeben, außer Niedrigzinsen. Der dritte spannende Punkt, den wir jetzt gesehen haben durch Corona, ist, dass der Technologiebereich und insbesondere alles, was mit Digitalisierung zu tun hat, jetzt erkannt worden ist, dass digitale Infrastruktur wichtiger ist, wie zukünftig Flughäfen Autobahnverbindungen oder Gleise dann, ja. Also auch da kam jetzt da nochmal ein Verstärkungseffekt rein, dann Dinge, Sektoren, die bisher schon gut gelaufen sind, dass die jetzt eben noch besser gelaufen sind. Durch das hatten wir jetzt in der Nasdaq auch einen Rekordhoch von 10.000 Punkten dann. Ich tue mich immer auch kurzfristig schwer mit Aussagen zum Thema Bewertung dann sagt es auch und bin da immer ein Freund von mittel- bis langfristigen Dingen, weil ich ja auch Entwickler bin von Indizes und entsprechenden Tech-Produkten, gerade für so Bereiche wie 5G, jetzt neu Quantum Computing, AI, Industrie 4.0 und Cybersecurity. Und das sind für mich langfristige Secular Shifts, also langfristige Trends dort, wo es reingeht. Und es ist immer schwer zu sagen, das ist ja die Kunst dabei oder die 1-Million-Dollar-Question, geht der Markt jetzt morgen 30% runter, habe ich damit ein tolles Einstiegsniveau? Also das ist verdammt schwer zu timen. Anleger müssen das ein Stück weit mit sich selber ausmachen, mit ihrem Risikoprofil, wo sie da hinwollen, wie langfristig sie dabei denken. Und es ist auch immer gut zu sagen, don't do all eggs in one basket, also nie alle Eier in einem Korb. Und auch nicht an einem Zeitpunkt immer zu investieren, sondern das ein bisschen zu verteilen, um das zu nutzen. Market Timing ist eh verdammt schwierig. Market Timing ist, wie man sieht, auch bei den Großinvestoren, wie eben Warren Buffett das jetzt auch erfahren hat, extrem schwierig durch die Notenbanken, weil die einem da in die Parade fahren können. Also investieren war nie einfach, ist nie einfach, wird nie einfach sein. Und ich muss mir da selber persönlich einen Reim draus machen, was ich und wie ich mit meinem Geld da umgehe.
Was sagst du Leuten, die von einer Tech-Blase sprechen?
Also natürlich, wenn alles Rückenwind hat, schwimmt alles nach oben. Und wie Buffett immer sagt, wenn es mal eine Trockenheit gibt dann oder eine Ebbe, wird man sehen, wer eine Badehose anhat oder eine Unterhose und wer keine eben anhat dort. Also generell ist der Sektor natürlich sehr, sehr spannend, wird daraus noch mehr nicht eben durch Corona ja noch mehr Push bekommen, dann in der Digitalisierung dort. Das ist ganz klar das Thema des 21. Jahrhunderts, da führt kein Weg dran vorbei. Und da wird es natürlich, wie wir das Ende der 90er Jahre gesehen haben, auch immer wieder absolute Gewinner geben. Und auch Verlierer, die dann einfach hinten runterfallen. Das hat der Technologiebereich so an sich. Und das bedeutet dann für einen Privatanleger, das ist ganz entscheidend zu sagen, wie tief arbeite ich mich da in ein Thema ein. Ich bleibe mal bei dem Thema Cybersecurity dann. Selbst für einen Profi, wie für mich, der solche Indizes gestaltet, kann ich jetzt schwerlich sagen, dieses Unternehmen wird die nächsten 12 Monate alle anderen outperformen. Das traue ich mir bei Einzelnen zu und das Das können wir auch an den Ergebnissen dieser Indizes sehen, ganz klar dann. Aber ich würde jetzt einem normalen Privatanleger nicht unterstellen zu wollen, dass er so tief in die Materie einsteigt, dann, um die rauszufiltern. Dann. Deshalb ist da dann ein Privatanleger bei so spezifischen Themen dann auch besser aufgehoben, wenn er dann so einen Index dann erwirbt, dann, weil damit profitiert er von dem Trend. Das wird von dem Profi dann auch gemanagt, dann. Und ja, das, also da als Beispiel, unser Cybersecurity Index hat die letzten 4 Jahre sich verdoppelt, dann hat 100% zugelegt dort. Unser Bereich künstliche Intelligenz hat in dem Zeitraum, in den letzten 3 Jahren, knapp 3 Jahren, 80% für die Anleger erwirtschaftet. Also ich denke, das ist eigentlich eine sehr gesunde Rendite, die weit überdurchschnittlich liegt, dann auch, die man auch nicht jedes Jahr oder in jeder Periode erwarten kann, dann, wo sich ein Anleger gut aufgehoben fühlen kann und dann auch ruhig schlafen kann.
Das heißt, hier eher auf ganze Branchen setzen als auf einzelne Unternehmen und nicht versuchen, den Markt zu timen, sondern da gibt es auch einen Spruch, time in ist besser als timing, weil wer weiß schon voraus, was genau passiert, und dann an der Stelle auch nicht alles auf ein Pferd zu einem Zeitpunkt setzen, sondern einfach regelmäßig und zu verschiedenen ganz Zeitpunkten genau. auf ganze Richtig. Branchen zu setzen.
Natürlich kann man dann zu bestimmten Zeitpunkten auch stärker reingehen, wenn man sagt, okay, jetzt ist alles, wie ich das letzte Mal gesagt habe, jetzt springt jeder aus dem Fenster, dann kann man auch, wenn man den Mut hat, wenn man das psychologische Konstrukt hat und die notwendigen finanziellen Mittel auch hat, dann kann man auch einzeln in den Markt treten. Ich meine, Warren Buffett ist dafür ein gutes Beispiel, wer aktuell 130, 140 Milliarden auf der Kante liegen hat, dann und bereit ist, sich größer zu engagieren, wenn er dort was Attraktives sieht. Und da heißt eigentlich immer auch für mich dann oder was kann man da Anlegern vermitteln, sage ich immer, mach dir einen Schlachtplan, überleg dir, in welche Themen du investieren möchtest und in welche Aktien, schreib dir das ganz genau auf wie eine Checkliste. Und wenn die Situation dann da ist, auch bei dem Einzelwert, es kann auch immer wieder passieren, dass ein einzelnes Unternehmen in eine gewisse Schieflage kommt, obwohl die eher unbegründet ist dann oder die sich erholt dann auch wieder. Bei Buffett war es mal so, wo er sich größer bei American Express und Coca-Cola engagiert hat, wo er gesehen hat, dann bei American Express, okay, die haben da ein kleineres Bilanzierungsproblem, dann, das wird aber eher, also so ein Mini-Wirecard-Problem, das wird aber nur in der Finanzpresse, kommt es zum Vorschein. Tatsächlich kaufen die Leute aber weiterhin munter mit ihrer American Express dort ein. Also ist das eine gute Gelegenheit, wenn Main Street von dem von Wall Street sich nicht beeindrucken lässt, dann da zu kaufen. Ja.
Das heißt, vorab einen Schlachtplan machen, gucken, an welche Branchen glaubt man und wenn es dann zurückgeht, nicht verkaufen, sondern zukaufen.
Ganz genau. Also da immer bin ich selber auch ein Freund. Ich habe auch in dieser Krise bei ganz ausgesuchten Unternehmen, wo ich sage, da hatte ich gefühlt zu wenig im Bestand von diesen Unternehmen, da einfach zugekauft. Und da auch da kann man nie timen. Das kann dann sein, 2 Tage später geht es nochmal 5 oder 7% nach unten. Dann manchmal auch mir passiert es, dann läuft der Wert einem wieder davon. Dann ärgert man sich, dann sagt, warum habe ich da jetzt nicht gekauft? Da muss man die Füße stillhalten. Hatte ich das kürzlich selber bei Berkshire, also von Buffett, bei der Gesellschaft, dass sie wieder davongelaufen ist, habe ich mich auch persönlich geärgert. Dabei 5 Tage später konnte man sie wieder zu Tiefstpreisen kaufen, weil der Euro einem entgegengelaufen ist und weil zahlreiche das massiv verkauft haben, weil der ein oder andere Prominente Buffett unterstellt hat, er wäre nicht mehr auf Augenhöhe mit 89 und nicht mehr ganz zurechnungsfähig, whatever dann. Ich meine, 140.000 auf der Bank, sagen alles dann ein, oder sind ist ja kein Pappenstiel. Außerdem ist er größter Investor in Apple und die haben sich ja gerade mal nicht schlecht entwickelt, eben von einem All-Time-High zum anderen. Also wenn man dann solche Geschenke dann bekommt, dann aus meiner Sicht dann und wenn man auch sieht, dass Insider kaufen, dann habe ich mich da auch gefreut und habe da auch zugelernt dann, ja.
Ja, das ist interessant zu hören. Selbst Experten wie du wären dann noch emotional beim Investment.
Das ist immer, das ist, glaube ich, das Thema Emotionalität ist etwas, was so der größte Schlüssel ist dazu, wo man sich da immer selber regulieren muss. Also der André Costolani, der alte Börsenprofi, der Ungarer mit vielen Bestsellern dort aus dem letzten Jahrhundert dort, der hat immer eigentlich gesagt, Börse ist immer wie ein Hund. Da läuft der Hund dem Herrchen entweder voraus oder hinterher. Dann. Oder eine andere bildliche Weisheit, Börse ist wie das Thema Straßenbahnfahren. Manchmal kommst du zu spät und die Straßenbahn fährt weiter, dann renne der nicht einfach hinterher, sondern was machen wir? Wir warten auf die nächste, die dann kommt. Sprich, es gibt immer wieder eine nächste Gelegenheit. Okay, es kann passieren, man interessiert sich für eine Aktie und die kommt nie zurück. Die kommt gar nie zurück. Dann man muss dann mehr oder weniger kapitulieren und dann eingestehen, okay, die kommt nicht auf das Niveau, wo ich sie haben wollte. Dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder man verzichtet auf diese Aktie all time, oder man gesteht sich das ein, dass man sie eben nicht billiger bekommt oder günstiger bekommt und kauft sie dann halt zu einem anderen Kursniveau dann wieder ein. Und das ist aber Anleger sollten vermeiden, jetzt Kursen hinterherzulaufen und sagen, oh Mist, jetzt habe ich diese 40% Zuwachs verpasst, dann muss man da irgendwo stillhalten, ja.
Dann ist es ja fast besser, den emotionalen Faktor komplett rauszunehmen und einfach automatisiert monatlich gewisse Aktien zu kaufen.
Zum Beispiel. Ja. Denn damit, wenn man das über mehrere Tranchen verteilt, das ist richtig, dann kaufe ich mal günstiger, kaufe ich mal etwas teurer, aber nimm die Emotionalität dann eben raus dann. Und wenn ich langfristig von dem Unternehmen überzeugt bin, dann und kriegt es dann, Buffett sagt auch, wenn du dann von dem Wert überzeugt bist und der kommt dir immer weiter entgegen. Du kannst also immer günstiger kaufen, nicht, wenn man wirklich davon überzeugt ist, dann nicht zu sagen, oh, jetzt ist der Kurs da schon wieder runtergekommen und jetzt habe ich zu teuer eingekauft, dann eben nochmal nachschießen. Aber man muss, Voraussetzung ist dafür, es muss sich um Qualität handeln, Qualitätsunternehmen, und man muss das Unternehmen ausreichend analysiert haben und davon wirklich überzeugt sein, zu sagen, und da bleibe ich dabei dann. Das stehe ich auch durch dann. Und das wird schon eine Trendwende dann bekommen, ja.
Das Unternehmen oder die ganze Branche, wenn man jetzt, sage ich mal, auf dem Indiz
Genau. Ein anderes Unternehmen für mich ist so quasi, wo ich eben spannend fand, dann, wenn ich so aus dem Nähkästchen plaudern darf, dann so ein persönliches Disney gewesen jetzt für mich dann, die ich jahrelang auf dem Radar hatte, auch da investiert war und das mit dem Thema Streaming vorhergesagt habe, dann, und dann ist immer auch vom Kurs davon gelaufen, dann habe ich mich auch geärgert, so quasi, warum habe ich jetzt quasi da nicht besser früher reagiert. Und da war jetzt die aktuelle Situation, Disney war ja da, ist ja sehr stark davon betroffen in allen Segmenten, dann eigentlich von dem Thema, mit Ausnahme von Streaming dort. Kurs ist deutlich zurückgekommen. Und Disney ist ein Unternehmen mit Mickey Mouse, das es in 100 Jahren noch geben wird, mit Sicherheit dann, was großartigen Content einfach hat, was nicht kaputt zu kriegen ist. Und auch da gilt, da braucht man den Horizont darüber hinaus und zu sagen, das ist jetzt anders wie eine Airline-Aktie dann, wo es sehr zyklisch ist, dann, wo mit dem Rücken zur Wand steht, Disney wird immer überleben dort.
Oft genannt oder häufig gefallen ist der Name Warren Buffett, galt ja lange auch als großes Vorbild in der Investmentwelt. Nun hat er, wie schon angesprochen, am Boden der Kurswerte seine Airline-Aktien und Bankenaktien verkauft. Ist das nicht ein absolutes No-Go? Und wie ordnest du die Vorbildwirkung von Warren Buffett noch ein?
Also ich glaube, ich kann mich erinnern, 1999 im Dezember, im Jahreswechsel, also vor der Jahrtausendwende, wo wir dort ja auch in so einem Tech-Boom, New Economy waren, hat eigentlich Barron's, das bekannteste amerikanische Börsenmagazin, Wochenmagazin, getitelt Warren, What's Wrong? Also weil er dort eben nicht technologiegetrieben unterwegs war. Was ist dann passiert im März 2000, als die Nasdaq damals auf 5000 Punkte auf ihrem Höhepunkt, auf ihrem damaligen All-Time-High stand, war die Berkshire-Aktie, also von Warren Buffett, auf einem Tiefpunkt dort. Wer dort eingestiegen ist zum damaligen Zeitpunkt, konnte in Berkshire-Aktien ungefähr sein Investment versiebenfachen. Bleiben wir da bei der Nasdaq. Die Nasdaq hat jetzt mit 10.000 Punkten ein neues Hoch erreicht, aber die stand damals bei 5.000, würde also bedeuten, die Nasdaq müsste heute mit Buffett gleichzuziehen bei 35.000 Punkten stehen, also beim 3,5-fachen dann. Also er ist so aufgestellt, auch Buffett, als wenn man sich das, und ich habe die letzten 25 Jahre mich da tiefgründig mit allem dort, was es zu lesen gibt und von ihm und darüber hinaus beschäftigt, und ist, sagen wir, das Unternehmen grundsolide aufgestellt. Dass sie sagen, per se, wenn du, weil viele vermögende Kunden haben 90% ihres Vermögens in Berkshire-Aktien angelegt, und das sind dann, können bis zu Milliardenbeträge sein. Und er sagt, wir sind sozusagen ein wirklicher Safe Haven, also ein Sicherheitshafen, wo Sicherheit eben über alles geht. Ich würde das beim Fußball vergleichen mit diesem Catenaccio-Stil der Italiener bekannt. Man weiß ja, die Italiener sind sehr ergebnisorientiert dann im Fußball und halten hinten dicht und vorne hilft ihnen der liebe Gott. Das heißt, sie gewinnen die Spiele vielleicht mit 1-0 dann oder mit 2-1 dann. Und das reicht dann. Das ist Minimalismus, aber ist ergebnisorientiert. Man gewinnt keine Spiele rein in der Offensive. Und das ist das Grundprinzip von Buffett zu sagen, Regel Nummer 1, vermeide Verluste. Regel Nummer 2, es gilt immer Regel Nummer 1 dann. Und das ist das Wichtigste für Anleger überhaupt, ist aber das Schwerste überhaupt dann, Verluste zu minimieren und sich auch, und das hat er sich eingestanden bei den Airline-Aktien, obwohl er vor 20 Jahren schon gesagt hat, es ist komplett silly und dumm in Airline zu investieren, weil dann kannst du das Geld gleich zum Fenster rausschmeißen. Also auch da macht so ein Anleger, so ein Profi wie er, einen Fehler, wo er eigentlich vor 20 Jahren schon niedergeschrieben hat, don't make such investments, geh da niemals rein. Und trotzdem hat er es wieder gemacht, weil er gedacht hat, es hat sich die Sache gedreht. Also auch so jemand ist nicht fehlerfrei. Und das spricht für die Menschlichkeit. Und woran ich glaube bei ihm ist, ihn interessiert jetzt vielleicht weniger so ein einzelnes oder so ein bisschen Trading, jetzt da ein paar Aktien da zu kaufen und da jetzt vielleicht 20-30% Gewinn auch in dieser Krise zu machen. Ich glaube, dass er jetzt zum Abschluss seiner Karriere nochmal einen ganz großen Deal machen möchte. Er ist ein großer Baseball-Fan und beim Baseball geht es darum, quasi wenige gute Pitches zu machen und echte Home Runs zu machen. Und mit dem Geld, das er auf der Seite hat, mit den 140 Milliarden, wenn er das noch ein bisschen hebelt, auch durch Kredite, kann er praktisch nahezu fast jedes Unternehmen mit Ausnahme vielleicht der paar großen Tech-Unternehmen kaufen. Dann aber eine Disney wäre möglich, dann andere Unternehmen wären dann möglich, die er attraktiv finde. Und ich glaube, dass er zum Abschluss seiner Karriere alle Kritiker nochmal Lügen straft, dann vielleicht und einen ganz großen Deal macht, der seiner Unternehmung dann wahnsinnig viel Cashflow dann nochmal bringt. Man darf nicht vergessen, dass im Moment so ein Cashflow pro Jahr erzeugt in seiner Unternehmen von 30, 35, fast 40 Milliarden. Und wenn er da ein Unternehmen zukauft, das vielleicht nochmal 10 Milliarden, 15 Milliarden liefert, dann ist er auf der Höhe eigentlich von Unternehmen wie Apple und von den ganzen Tech-Giganten dann in einer ganz eigenen Liga da. Also ich denke, man ist gut beraten, ihn da nie abzuschreiben. Und wenn er der Meinung ist, wie jetzt ist jemand, ein prominenter auch Kolumnist und Investor wie Ken Fisher ihm unterstellt hat, er versteht es nicht mehr oder reagiert nicht mehr oder ist zu langsam dort. Ich glaube, man sollte ihn da an der Stelle nicht unterschätzen dort. Ich glaube, wir werden mal eines Morgens aufwachen und werden einen ganz großen Deal von ihm sehen.
Das hört sich sehr spannend an. Klasse, dann war auch die letzte ausführliche Frage durch. Dann kommen wir schon zum letzten Teil. Hier hattest du schon angesprochen, auf einzelne Kursentwicklungen oder so kannst du und darfst du gar nicht eingehen. Aber trotzdem nochmal kurze Fragen zu Unternehmen, die du möglichst auch kurz beantwortest. Und auch wenn es sehr schwierig ist, glaube ich, aber schauen wir mal. Wo siehst du Netflix in 2 Jahren?
Schwierige Frage, dort bei Netflix, wirklich schwierige Frage. verbrennt viel Geld, also trotz dieser Situation. Und man darf gespannt sein, wie sie sich gegen Disney dort schlagen. Aber grundsätzlich ist Netflix schon der Platzhirsch für ein gewisses Genre, für was viele cool finden. Ich finde es zum Beispiel interessant, wenn ich immer lese jetzt in der aktuellen Situation, auch in durchaus in Magazinen dann, was deutsche Schauspieler so anschauen. Also deutsche Schauspieler, die von deutschen Tatorts und so weiter und von der ARD und ZDF leben, die schauen alle gar kein Linear-TV mehr. Die schauen nur noch Netflix. Die scheinen es cool zu finden, dann nur noch Netflix-Themen zu benennen. Dann. Also sage ich, oder was ich zumindest sagen kann, ich schaue keine deutschen Schauspieler mehr an, obwohl wir das öffentlich-rechtliche ja finanzieren, weil sie ihre eigenen Sendungen eigentlich gar nicht mögen. Das wäre so, wie wenn ich sagen würde, hinter den Produkten, die ich kreiere, stehe ich gar nicht und mache was ganz anderes dort. Also vielleicht das als, ich bin sozusagen short auf deutsche Schauspieler, würde ich das jetzt mal so formulieren dort. Alles und wie gesagt, Netflix hat seine Berechtigung dort und die aktuelle Bewertung ist sicher dessen geschuldet, weil sie auf diesem Gebiet wirklich die Nummer 1 sind. Ja.
Ja. Wo siehst du Amazon in 2 Jahren?
Also Amazon ist wirklich ein Gorilla, wirklich, das sehr vieles platt macht. Wir haben das ja vorher zum Thema E-Commerce angestellt. Ich habe persönlich Amazon immer zweischneidig gesehen, eben als so eine Art Quelle, eben rein digital, also so ein Online-Versender fand ich nie irgendwo so total prickelnd. Inzwischen ist aber Amazon wirklich ein Tech-Konzern dort und wird weiterhin wie ein Bulldozer seinen Weg gehen dann. Und und spannend wäre bei Amazon durchaus, wenn es wie ich kürzlich mal in einem Interview sagte, dann wenn Amazon sich in einzelne quasi Baby-Amazons aufspalten würde, dann das würde Anleger eine interessante Perspektive in dem Wert geben. Aber sicher hat Amazon immer noch viele, viele Ideen, um mit ihrem Cashflow dann auch zu wachsen. Dann. Mhm. Und das ist gut zu werten, viele Ideen zu haben und das Geld also nicht nur in Aktienrückkäufe zu nutzen oder in Dividendenausschüttungen, sondern das eigene Geschäft voranzubringen. Und vielleicht von allen Tech-Konzernen ist da Amazon derjenige, der da die meisten Ideen hat, dann und ja auch im Bereich Forschung und Entwicklung an Nummer 1 ist weltweit, was Ausgaben hier betrifft.
Und die vorletzte Frage: Wo siehst du Alphabet in 2 Jahren?
Also Alphabet, da wird ja auch diskutiert von den Aufsichtsbehörden wegen einer Aufspaltung dann des Konzerns in einzelne Bereiche. Ich glaube, dass Alphabet oder Anleger davon erheblich profitieren könnten, wenn es zu so einer Aufspaltung käme, weil dann viel Value quasi für Anleger freigelegt würde. Dann, ich glaube, Amazon, Alphabet ist also für mich auch persönlich eines der spannendsten Großunternehmen von den Techs überhaupt. Für mich sogar vielleicht das Spannendste auf der Innovationsschiene. Stichwort autonomes Fahren, Stichwort Gesundheit. Stichwort Cloud-Bereich, was stark wächst, Stichwort YouTube, immerhin, was vorher Netflix erwähnt. Man darf nicht vergessen, Alphabet ist der größte Streaming-Anbieter mit YouTube. Also YouTube ist eigentlich viel größer wie Netflix, mit dem gigantischen Unterschied, dass YouTube massiv Kohle abwirft, weil wie genial ist das? Du stellst eine Plattform zur Verfügung, den ganzen Content machen eigentlich Privatleute oder Dritte, ja, für die sie noch nicht mal eigentlich per se etwas bekommen und Alphabet verdient das Geld mit der Werbung daran. Also dieses Geschäftsmodell von YouTube finde ich natürlich um 10-mal genialer wie Netflix selber, die das ganze Geld dann wieder für Serien ausgeben müssen.
Und dann letzter Punkt, nochmal eine kleine These. Alles, was in den nächsten Jahren nicht zumindest Anschluss an Tech findet, beziehungsweise seine Prozesse digitalisiert, wird aussterben. Was sagst du zu der These?
Halte ich für richtig, es sei denn, es sind ganz manufakturmäßige Dinge wie tolle Patisserien, tolle Restaurants dann oder der ein oder andere Handwerker, der wirklich Handmade-Dinge herstellt. Aber was so für für, sagen wir, für erweiterte Consumer- oder Unternehmensartikel bedeutet, definitiv ja.
Alles klar. Dann bleibt doch gern noch ganz kurz in der Leitung, aber für die Zuschauer schon mal vielen Dank an der Stelle für das Interview.
Gerne.
Und hoffentlich auf bald.
Ja, gerne, Mario.